Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Life, My Shit Show. In jüngster Vergangenheit bin ich wieder über die Frage gestolpert, wie eigentlich fast täglich, wenn ich im Internet und in der Poly-Community unterwegs bin. Ey, ich bin Polyamor oder wir würden gerne den polyamoren Lebensstil ausprobieren. Aber wo zum Geier fangen wir denn mit dem Scheiß an? Es ist so viel und wir wissen überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Wir wissen überhaupt nicht, wo die Reise hingehen soll. Wir sind lost. Bitte, bitte helft uns. Natürlich ist dann die Poly-Community echt immer der allererste Anlaufpunkt, um sich die Informationen zu holen. Aber die kriegt man immer nur gestückelt in Form von Kommentaren. Den ganzen Rest muss man sich irgendwie selbst zusammensuchen. Da habe ich mir gedacht, da ich ja durch den ganzen Shit durchgerast bin, und ich mir sehr lange und sehr intensiv Gedanken darüber gemacht habe, in den letzten Jahren zusammen mit meinem Mann und wir auch zu einem sehr zufriedenen Ergebnis gekommen sind. Ich ordne euch das ganze Chaos mal ein bisschen und mache euch eine Art Beginner's Guide für Polyamorie. Wir stellen uns jetzt einfach vor, ihr geht auf Wanderschaft, ihr geht auf Reise und ich packe euch euren Rucksack. Da kommt eine Brotdose rein mit einem schönen Vespa-Frühstück. Da ist eine Wasserflasche mit drin. Ihr kriegt einen Regenschirm mit reingepackt, wetterfeste Kleidung, aber auch was Luftiges, je nachdem, wo ihr so unterwegs seid. Das sind alles Dinge, die ihr benutzen könnt, aber ihr müsst sie nicht benutzen. Was ich nicht garantieren kann, ist, dass in diesem Rucksack alles jetzt vorhanden ist, was ihr für eure Wanderschaft braucht. Denn ich habe keinen blassen Schimmer, wer ihr seid. Ich habe keine Ahnung, welchen Bindungsstil ihr habt. Ich habe keine Ahnung, welche Erfahrungswerte ihr habt, wie eure Beziehung funktioniert. Das müsst ihr ausklammern und dürft individuell für euch entscheiden, was in diesem Rucksack für euch geeignet ist und was nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass dieser Rucksack zumindest erstmal da ist und ihr jetzt die Möglichkeit habt, aus diesem Rucksack und diesem ganzen Wanderequipment das rauszusuchen, was ihr für eure Polyamorie-Reise braucht. Um das Ganze ein bisschen lebhafter zu gestalten und weil ich selbst am allermeisten von den Erfahrungswerten anderer lernen kann, spicke ich diesen Podcast jetzt auch wieder mit Erfahrungen und Einblicke in unser Leben, sodass die Schritte für euch einfach auch greifbarer sind. Als allererstes lasst uns nochmal klären, was Polyamorie bedeutet und was es nicht bedeutet. Denn ein Großteil der Verwirrung, bin ich jetzt Polyamor oder bin ich nicht, Polyamor geht darauf zurück, dass wir die deutsche Sprache leider etwas verhunzen. Die deutsche Sprache hat doch für jeden Pipifax, eine Bezeichnung und ein klar definiertes Wort. Wir haben so viele Worte im Duden stehen und jedes dieser Worte hat eine eindeutige Bedeutung und ich bin ein ganz großer Fan davon, Worte so zu benutzen, wie sie auch wirklich auf die Situation oder die Sache passen. Polyamorie bedeutet nicht, dass ihr Fuckbuddies sucht. Polyamorie bedeutet nicht, dass ihr nach einer Freundschaft mit einem bisschen Prickeln sucht. Das ist eine offene Beziehung, das eine, und das andere ist eine Freundschaft plus. Das könnt ihr als Add-on auf die Polyamorie draufsetzen, wenn ihr sagt, wir möchten die Polyamorie auch offen gehalten, wir möchten Platz lassen für eine Freundschaft plus oder für einmalige Begegnungen. Das haben wir auch gemacht. Ich lebe liebe Polyamor, aber meine Beziehungsführung ist dennoch offen. Das gilt für meinen Mann, das gilt für meine Partnerin, das gilt für mich. Aber Polyamorie bedeutet, ihr sucht nach einer romantischen Beziehung zu einem anderen Menschen. Genauso wie Monogamie bedeutet, dass zwei Menschen sich exklusiv daten, sich treu ergeben sind und es keine weiteren sexual- oder romantischen Partner gibt. Bitte macht aus der Polyamorie nicht irgendein Eigenkonstrukt, das für die Definition schlicht nicht mehr angemessen ist. Damit verwirrt ihr euch selbst, damit verwirrt ihr andere und ihr zieht Polyamorie wahrscheinlich damit sogar in Dreck. Eure Definition, wie ihr eure Beziehung letztendlich dann führt, wie ihr das ausgestaltet, das ist komplett euch überlassen, solange ihr andere nicht schadet. Aber Polyamorie bedeutet per Definition und als Fakt, ihr sucht nach einer romantischen Verbindung zu mehreren Menschen in eurem Leben. Kommen wir zu Schritt Nummer 1 in Richtung Polyamorie. Das ist das, was sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und was wahrscheinlich auch die meiste Zeit in Anspruch nimmt, die Selbstreflexion. Das ist was, den einen fällt es ziemlich leicht, den anderen ist es was vollkommen Neues. Es macht ein bisschen Angst, weil man sich sehr intensiv plötzlich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Aber bevor ihr in die Polyamorie startet, ist es wichtig, dass ihr euch selbst kennenlernt, dass ihr genau wisst, welche Bedürfnisse ihr habt, was ihr braucht, welche Ängste ihr habt und was ihr auch bieten könnt. Welche Kapazitäten habt ihr denn für andere Menschen? Stellt euch Fragen wie, was sind meine Bedürfnisse und Wünsche? Warum möchte ich Polyamor leben? Welche Ängste habe ich? In meiner eigenen Erfahrung habe ich festgestellt, dass diese Selbstreflexion die Grundlage bildet. Ihr könnt Bücher lesen über Polyamorie, ihr könnt Tagebuch führen, sprecht mit Freunden, um mehr Klarheit über eure Motivation zu bekommen. Meine Motivation war ziemlich klar. Ich wusste schon ab meinem Jugendalter, ich bin in der Lage, romantische Liebe zu teilen. Ich konnte es nur nicht definieren und nur nicht begreifen. Denn Polyamorie hat auch den großen Nachteil, dass wir im Außen, weder in Medien noch draußen in der Gesellschaft, Beispiele haben, an denen wir uns orientieren können. Das ist uns vollkommen fremd. Deswegen fühlt sich das auch so irre, anstrengend und komplett neu an, wenn man sich mit Polyamorie beschäftigt, weil wir es nicht kennen. Monogame Ehen kennen wir. Wir kennen auch offene Ehen. Da sind wir mit Sicherheit irgendwann im Laufe unseres Lebens mal drüber gestolpert. Wir haben überall Möglichkeiten, uns Anregungen zu suchen, wie wir unser eigenes Leben so gestalten können. Das gibt es in der Polyamorie nicht. Das heißt, ihr fangt komplett ab Null an, das für euch neu zu definieren und euch damit auseinanderzusetzen, was es für euch auch bedeutet, warum ihr in die Polyamorie überhaupt einsteigen wollt. Wenn ihr die Motivation nur habt, andere Geschlechtspartner zu finden für lustige Stunden, überlegt euch nochmal sehr genau, möchte ich diesen Menschen auch romantisch begegnen oder geht es mir nur um die sexuellen Begegnungen? Möchte ich Abenteuer haben? Möchte ich das Prickeln vom neuen Kennenlernen wieder haben? Und. Dann ist Polyamorie vielleicht nicht das Richtige für euch, sondern eher die offene Beziehung. Denn Polyamorie bedeutet, dass ihr emotional verfügbar für mehrere Menschen sein müsst und ihr emotionale Verantwortung für andere Menschen übernehmt, die sich in euch verlieben, die davon ausgehen, dass ihr auch daran interessiert seid, dass ihr euch in sie verliebt. Und dann dürft ihr nicht den Fehler machen und auch diese Respektlosigkeit nach außen tragen, für euch selbst nicht klar aufgestellt zu sein, was verstehe ich denn jetzt eigentlich unter Polyamorie? Bin ich in der Lage, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, ohne den einen Menschen mit dem anderen zu ersetzen, sobald ich eben romantische Gefühle für eine zweite Person entwickle? Ich konnte für mich selbst ganz klar definieren, ich bin Polyamor, wie ich gemerkt habe, ich habe mich in meine Freundin wirklich verliebt. Ich bin emotional ganz tief in dieser Beziehung drin, aber die Liebe zu meinem Mann hat überhaupt nicht darunter gelitten, in keinster Weise. Ich stehe umso gestärkter jetzt sogar dieser Beziehung gegenüber, weil ich sage, ja, das ist der Mann, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen möchte. Und da gibt's auch nichts, was gerade daran rüttelt, obwohl es noch einen anderen Menschen gibt, in den ich verliebt bin. Und das war ein schönes Gefühl, das war ein unglaublich erleichterndes Gefühl, denn auch ich hatte ein klein wenig die Bedenken, fuck, was ist denn, wenn ich in der Theorie das alles gut kann, aber in der Praxis funktioniert es dann am Ende nicht. Am Ende vom Tag gilt leider Gottes nur Try and Error, aber wenn ihr in die Selbstreflexion geht und ihr lernt euch selbst kennen, könnt ihr viele Errors im Nachgang einfach vermeiden. So, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt den ersten Schritt in Richtung gesunde Polyamorie gegangen. Jetzt folgt Schritt Nummer 2 und der ist ziemlich umfangreich. Checkt eure aktuelle Beziehungsdynamik. Wie solide ist eure Basis? Wo habt ihr irgendwelche schwarze Flecken? Und kommuniziert offen mit eurem Partner. Ihr habt eure eigenen Wünsche und Ängste geklärt. Die Kommunikation mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin ist dann das Nächste. Setzt euch zusammen und besprecht, was Polyamorie für euch bedeutet, wie ihr euch fühlt. Und hier ist Offenheit der Schlüssel und zwar absolut schambefreit und ohne, dass ihr irgendwelche Dinge für euch behaltet. Ich habe diesen Fehler am Anfang gemacht, wie ich mit meinem Mann drüber gesprochen habe, weil ich mich nicht getraut habe, aus Angst ihn zu verletzen, wirklich alles rauszulassen. Also habe ich es ihm häppchenweise gefüttert. Und was soll ich euch sagen? Der Mann kam ganz schnell dahinter. Ich bin zwar ehrlich mit ihm, aber er hatte von vornherein das Gefühl, hier fehlt gerade noch was. Es hat sich für mich ganz schrecklich angefühlt, aber die Angst davor, dass ich meine wirklich gut laufende Beziehung jetzt aufs Spiel setze, weil ich Bedürfnisse habe, die ich nach all den Jahren eben nicht mehr unterdrücken kann, die war riesengroß und dementsprechend war mein Kommunikationsverhalten entgegen dem, wie ich sonst bin, sehr verhalten. Das war der Situation geschuldet. Wir konnten diese ganze Situation dann auch relativ schnell klären, aber es war scheiße. Also seid von vornherein wirklich ehrlich, packt alles auf den Tisch, portioniert das nicht alles nur in Häppchen und das sage ich erst lieber in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Wenn ihr miteinander spricht, sprecht von vornherein sehr offen miteinander. Besonders dann, wenn ihr in der Konstellation seid, so wie ich und mein Mann, nämlich ich liebe Polyamor und er liebt monogam. Ich glaube, das ist auch die schwierigste Konstellation, die man haben kann, dass man einen monogamen Beziehungsmenschen in einer polyamoren Dynamik mit drin hat. Denn der ist ja weiterhin im Heteronormativ. Und ihr könnt einem monogam liebenden Menschen nicht beibringen, wie der Polyamor lebt. Da könnt ihr noch so offen mit dem reden, ihr könnt noch so viel auf Kommunikation setzen. Das wird nichts. Dieser Mensch wird immer monogam lieben und das müsst ihr dann akzeptieren. Auf der anderen Seite muss der monogame Partner aber akzeptieren, dass ihr Polyamor liebt und dass aufgrund dessen, so wie es jetzt natürlich bei uns der Fall war, es keine Repräsentation für Polyamorie gab. Man zwar dieses Bedürfnis irgendwie hat, aber man hat sich nicht getraut, von vornherein da mit offenen Karten zu spielen. Seid ihr Single, dann nehmt das von vornherein mit in die nächste Beziehung. Wenn ihr miteinander sprecht, dann bitte sprecht in Ich-Botschaften, um eure Gefühle auszudrücken, ohne Druck auszuüben. Ich finde es ganz, ganz grausam, wenn ich Erfahrungsberichte lese, in dem vor allem dann tatsächlich monogame Partnerinnen oder Partner sagen, ich wurde jetzt hier vor die Wahl gestellt, ich habe einen Kopf geknallt bekommen, meine Partnerin, mein Partner ist polyamor und wenn ich da jetzt nicht mitgehe, dann trennt die sich, was mache ich jetzt? Das ist eine gemeine Scheiße, die gehört sich nicht. Man stellt doch den Menschen, den man liebt, nicht so vor vollendete Tatsachen, und setzt ihn so sehr unter Druck und manipuliert ihn dahingehend, ey, du verlierst mich, wenn du jetzt nicht meinen Weg gehst. Es gibt das natürlich auch im Umkehrschluss, dass jemand polyamores sagt, ich liebe Polyamor und ich kann nicht monogam. Und der monogame Part sagt, hey, wenn du jetzt nicht sofort in die Monogamie mit mir einsteigst, dann wird das mit uns beiden jetzt nichts mehr. Das ist genauso beschissen. Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ihr mich jetzt nach einem Patentrezept fragen wollen würdet, wie kriege ich denn meinen monogamen Partner oder meinen polyamoren Partner dazu, in die jeweils andere Richtung wieder zu gehen, das habe ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen, denn ich kenne eure Beziehungsdynamik nicht und ich weiß nicht, wie gesprächsbereit ihr seid. Ich weiß auch nicht, welche Bereitschaft auf der Gegenseite da ist, sich auf das jeweilige Konzept einzulassen. Fest steht aber, wenn diese Bereitschaft gar nicht gegeben ist, dann müsst ihr für euch überlegen, schaffe ich es weiterhin in dieser Beziehung zu verbleiben, weil der Mensch es mir einfach wert ist. Das wäre meine Entscheidung gewesen, als ich meinem Mann gesagt habe, ich bin polyamor, ich stehe auf Frauen, möchte gerne eine Frau in meinem Leben haben. Ich wäre bei ihm geblieben und hätte mich weiterhin auf die Monogamie eingelassen, denn ich kann beides. Ich muss nicht zwangsläufig polyamor leben und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, ich habe jetzt einfach aktuell diesen Drang danach und dieser Druck in mir, der wächst enorm, immens, er belastet mich. Wenn du aber nicht damit zurechtkommst, dann arbeite ich an mir selbst, denn ich weiß, das habe ich über die letzten Jahre bewiesen, ich kann sehr wohl, sehr treu über sehr, sehr viele Jahre monogam leben. Schafft Raum für die Perspektive des anderen oder der anderen, damit ihr überhaupt ein vernünftiges Gespräch miteinander führen könnt. Dass das funktioniert, bedeutet aber auch, dass ihr eine solide Basis in eurer Beziehungsdynamik habt. Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, offene Kommunikation, das sind für mich die wichtigsten Poller, die eine Beziehung haben kann. Und bevor ihr jetzt auch anfangt, da rauszugehen und euch auf den Datingmarkt zu stürzen und zu sagen, yay, irgendwie haben wir das geklärt, wir sind polyamor, wunderbar, wer will? Wenn eure Beziehung nicht solide ist, und das meine ich nicht despektierlich und ich meine es nicht angreifend, aber ich sage es mit Vehemenz, habt ihr nicht das verfluchte Recht, eine dritte Person in euren Beziehungsshit mit reinzuziehen. Euer Chaos, das gehört euch. Und das bleibt auch gefälligst bei euch. Es ist respektlos zu erwarten, dass eine dritte Partei euer ganzes Chaos einfach hinnimmt und annimmt und dann mit den Auswirkungen dieses Chaos leben muss. Ich bin von mir aus ein sehr, sehr geduldiger Mensch. Ich habe ein tiefgreifendes Empathieempfinden für mein Gegenüber und meine Grundeinstellung jedem Menschen gegenüber ist, come as you are. So wie du bist, bist du gut. Und ich entscheide dann eben für mich, passt du in mein Leben oder passt du eben nicht in mein Leben. Das hat wiederum aber dazu geführt, dass das gerne ausgenutzt wurde, besonders von Frauen, die in unglücklichen heterosexuellen Beziehungen waren, gedacht haben, okay, ich gucke mich jetzt mal da aus draußen um und dann holt jemand anderes diese ganzen Defizite, die ich in einer anderen Beziehung habe, die holt die Person dann für mich ab. Ich habe mich jedes Mal wieder drauf eingelassen. Ich habe mir irgendwann in meinem Freundeskreis auch so einen gewissen Ruf angeeignet, aufgrund dessen, dass ich immer die Härtefälle irgendwie an Land ziehe, weil ich gedacht habe, ey, mit genügend Kommunikation und mit Geduld kann ich dieser Person zur Seite stehen und so weiter und so fort, bis ich begriffen habe, Alter, mich geht diese andere Beziehung erstmal gar nichts an und ich habe keinen Bock mehr, mich dafür herzugeben, das Seelenheil einer anderen Person richten zu müssen, weil sie es nicht geschissen kriegt, eine gesunde Beziehung mit ihrem Partner zu führen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, diese Person so wertzuschätzen, wie sie ist, sicherlich, aber ich bin nicht dazu da, als neue Partnerin, um kaputte, marode Beziehungen auf die Ketten zu kriegen. Ich war dann auch irgendwann so stinksauer, dass ich mich vom Datingmarkt wieder verabschiedet habe, mir gedacht habe, wir können mich alle am Arsch lecken jetzt. Es wird mir zu blöd. Ich war richtig frustriert, aber es war auch meine Entscheidung, dass ich mich auf den Scheiß ja jedes Mal eingelassen habe. Also diese Eigenverantwortung muss ich mir ja auch dann eingestehen, dass ich jedes Mal wieder so naiv war und gedacht habe, ja, ich kriege das schon irgendwie hin. Eine marode Beziehung ist nicht dazu bereit, in die Polyamorie umzusteigen. Kriegt eure Beziehung auf die Ketten, arbeitet da dran. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Von mir aus geht bis hin zur Therapeutin, sucht euch einen Coach, lest Bücher miteinander, keine Ahnung. Es kann unglaublich befreiend ja auch sein, sich die Beziehungsdynamik in so einem Gespräch mal anzugucken. Vielleicht kommt man plötzlich drauf, dass man schwarze Flecken an Stellen hat. Da hat man vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist ein bereicherndes Gespräch, sich sehr intensiv über die eigene Beziehung mal zu unterhalten, was wiederum auch den Vorteil, finde ich, herauskristallisiert, den Polyamorie mit sich bringt, diesen Mehrwert. Man denkt über die eigene Beziehung plötzlich sehr viel intensiver nach und Selbstverständlichkeiten sind keine Selbstverständlichkeiten mehr. Bietet einfach Raum für eure Emotionen, bietet Raum für eine offene und schamfreie Kommunikation und bleibt dabei bitte respektvoll. Und wenn ihr dann feststellt, ich habe mich reflektiert, mein Partner hat sich reflektiert oder meine Partnerin, wir haben unsere Beziehungsdynamik reflektiert. Jetzt können wir sagen, okay, wir unterhalten uns darüber, wie möchten wir denn dieses polyamore Beziehungsmodell hier konkret etablieren. Dann sprecht ihr über Vereinbarung. Gibt es Grenzen? Gibt es Regeln, die ihr gemeinschaftlich einhalten möchtet? Das kann beinhalten, wie oft ihr mit anderen Personen ausgeht oder ob es zu Intimitäten kommen darf und so weiter und so fort. Diese Vereinbarungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern dienen als Orientierung. Ich betone das deshalb jetzt nochmal, weil es in der Polyamorie unglaublich viel Heteronormativität noch gibt, besonders am Anfang. Wenn euch das am Anfang gut tut, dass ihr sagt, okay, wir können noch hier nicht so all in machen, ne? Das ist, überfordert uns noch, dann sei euch das zugestanden. Dann kommuniziert das aber auch bitte mit Menschen, die ihr dann datet, dass die wissen, an welchem Punkt ihr gerade steht, dass die sich da emotional drauf einlassen können, damit sie die Entscheidung treffen können, ob dieser geringe Erfahrungswert für sie gerade das ist, was sie in ihrem Leben brauchen oder ob sie sagen, nein, ey, ich bin schon so solide aufgestellt, Leute, ich möchte einfach nur eine polyamore Beziehung führen. Das ist mir zu viel Arbeit. Ich habe diese Arbeit schon geleistet, aber euch viel Glück auf eurem Weg. Ich habe festgestellt, dass mich Grenzen oder uns, das haben wir gemeinschaftlich festgestellt, dass wir Grenzen an sich so klassisch gar nicht definieren mussten. Es gab für uns Dinge, die sehr selbstverständlich waren. Wir haben sie aber dennoch mal ausgesprochen, nämlich man datet nicht im Familien- und Freundeskreis. Punkt. Möchte weder mein Mann, möchte ich nicht. Ich meine, wie eklig wäre das denn auch bitte, wenn er plötzlich mit meiner Schwester auf ein Date ginge oder so. Nee, danke. Also das ist ein absolutes No-Go. Und ich möchte auch nicht, dass er mit meiner besten Freundin jetzt in die Kiste hüpft. Dieser Mensch ist mir zu nah, das finde ich unangenehm, möchte ich auch nicht. Das sind Grenzen, die haben wir gesetzt und da halten wir uns garantiert auch sehr, sehr strikt dran. Was wir allerdings nicht gemacht haben, war, ja, du darfst daten, aber da darf nichts laufen. Ich kenne ein Beispiel, da wurde vereinbart, okay, du darfst beim ersten Date noch nicht mit diesem Menschen in die Kiste hüpfen. Die Begründung dahinter habe ich auch nicht wirklich verstanden. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, was diese Grenze jetzt eigentlich sein soll. Aber gut, diese beiden PartnerInnen haben sich darauf geeinigt. Und was soll ich euch sagen? Natürlich ist es so passiert, im Zuge des Gefechts, die andere Person hatte dann doch die erste Intimität beim ersten Date gleich und dann gab es einen riesen Kletteretätsch. Dass diese Grenze überschritten wurde, ist ein absolutes No-Go. Das macht Vertrauen kaputt, auch für die Zukunft. Das bringt dir nichts, das bringt deinem Partner, deiner Partnerin nichts, wenn ihr euch auf Grenzen geeinigt habt. Haltet diese Grenzen ein. Fertig. Wenn ihr diese Grenzen von vornherein in eurem Kopf schon nicht einhalten könnt, dann müsst ihr euch einen Kompromiss überlegen. Dann müsst ihr das kommunizieren. Dann müsst ihr sagen, mir ist diese Grenze viel zu stark. Könnten wir nicht so und so und so. Denkt lösungsorientiert und nicht restriktiv. Maman und ich sind sehr lösungsorientiert veranlagt. Das liegt uns einfach im Blut. Wir können aus unseren Emotionen aussteigen, auch was unsere eigenen Emotionen betrifft, was unsere Emotionen in Bezug auf den anderen betrifft. Wir steigen dann aus, gucken uns die ganzen Fakten an und dann suchen wir nach einer Lösung. Das ist so dieses Mindset, was wir immer miteinander haben, wenn wir uns miteinander unterhalten. Wir suchen Lösungen. Das klingt schon mal sehr viel schöner, als zu sagen, du darfst nicht. Dinge zu verbieten, bringt nicht viel, außer mega Gegenwehr und das Gefühl von eingesperrt sein. Das finde ich auch in monogamen Partnerschaften total albern. Das würde ich meiner Frau verbieten, das würde ich meinem Mann verbieten. Wo sind wir denn da, bitteschön? Hast du dir eine Partnerin, einen Partner gesucht oder ein kleines Kind oder ein Schoßhund, den du großziehen möchtest? Also irgendwas verbieten wollen, finde ich schon mal, ist komplett Banane. Aber sei euch überlassen, wenn das euer To-Go ist und ihr beide damit einverstanden seid, dann dürft ihr das gerne so praktizieren. Ich finde aber zu viele Grenzen in polyamoren Beziehungen, wie auch in monogamen, die sind einfach nur einschränkend. Ich finde, dass es mehr was von einem kontrollierenden Verhalten hat, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin irgendwas verbieten möchte, weil es Vertrauen einfach nicht gegeben ist. Dann guckt euch lieber nochmal die Sparte Vertrauen in eurer Beziehungsdynamik an, warum ihr unbedingt Dinge so arg limitieren wollt, wenn ihr in die Polyamorie startet. Denn ihr dürft eins nicht vergessen, Polyamorie bedeutet, mehrfache Beziehungen zu anderen Menschen zu führen, außerhalb eurer Beziehung. Und da könnt ihr nicht erwarten, dass auch neue Beziehungsmenschen eure Grenzen, die ihr in eurer Beziehung gesetzt habt, einfach mal so hinnehmen und sagen, ja, da bin ich ja fein mit. Gut, wenn das eure Grenzen sind, super. Nein, auch die haben dann das Recht, mit dieser Person, die sie daten, klar zu kommunizieren, hey, das ist ja schön, dass ihr diese Grenze habt, aber ich komme damit nicht zurecht. Und da wird es ja schon wieder kompliziert. Da wird es schon schwierig. Also je mehr Grenzen und je mehr restriktive Ansatzpunkte ihr in eurer Beziehungsdynamik habt, umso schwerer wird es euch auch fallen, Leute da draußen zu finden, die sich darauf einlassen möchten. Und der Pool an polyamoren Menschen ist sowieso schon sehr, sehr klein. Ihr macht euch das Leben nur schwer, vertraut auf eure Beziehung und vertraut auf euren Partner, eure Partnerin. Wenn ihr das nicht könnt, dann geht nochmal einen Schritt zurück und überlegt euch, wo dieses fehlende Vertrauen einfach herkommt. Ihr solltet euch auch Gedanken darüber machen, möchtet ihr eine hierarchische oder polyamore Beziehung oder möchtet ihr Anarchie in euren Beziehungen? Ich praktiziere so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Das heißt, ich finde es respektlos zu sagen, wenn ich jetzt eine neue Partnerin habe, mit der ich in einer Beziehung bin, in einer tiefen Beziehung, sie ist weniger wert als mein Mann und mein Mann bekommt immer den Vorzug. Dann kann ich mir die Polyamorie sparen, dann bleibe ich monogam. Meine Partnerin hat für mich emotional denselben Wert als Mensch auf ihre individuelle Art wie mein Mann. Was sich automatisch ergibt, sind Hierarchien aufgrund dessen, dass ich hier ein Haus mit meinem Mann habe. Wir haben finanzielle Verpflichtungen gemeinschaftlich, wir haben Kinder. Diese ganzen Verpflichtungen habe ich mit meiner Freundin nicht. Da ergeben sich organisatorische Hierarchien. Aber emotional führe ich diese beiden Beziehungen gleichwertig. Die eine läuft nur schon sehr viel länger, die ist gefestigter, da ist einfach mehr Vertrauen da, da ist mehr Routine da. da ist mehr Verlässlichkeit gegeben und natürlich ist in dieser Beziehung zu meiner Freundin das noch nicht da. Wenn ich aber mit dem Mindset rangehe, naja, das ist ja nur meine Zweitbeziehung, schaffe ich es doch niemals, an den Punkt zu kommen, dieselbe Qualität an Beziehung mit meiner Freundin zu etablieren, wie ich sie mit meinem Mann habe. Aber das ist mein Anspruch. Genau das ist mein Anspruch. Ich habe keinen Bock, jedes Jahr eine neue Frau zu daten, weil das Mindset ist, naja, es ist ja nur eine Zweitbeziehung, mal gucken, was raus wird. Ich finde sowas mega scheiße. Mir sind solche Leute auch dauerhaft begegnet, die die Ernsthaftigkeit hinter polyamoren Beziehungen einfach nicht begreifen. Ich finde es respektlos. Ich finde es nicht schön. Dann sucht euch lieber Fuckbuddies oder eine Freundschaft Plus. Dann seid ihr da ziemlich gut aufgehoben. Sei euch zugestanden, aber lasst die Finger von der Polyamorie. Worüber ihr euch auch Gedanken machen müsst, ist das Vetorecht. Das ist was, das kommt in der Polyamorie sehr häufig vor. Ich finde das Vetorecht, also dass der Anspruch des Partners sagen zu dürfen, ich finde die Person, die du gerade datest, die finde ich toxisch oder die finde ich nicht gut oder ich mag diese Person nicht. Ich finde das Vetorecht am Anfang des Datings sinnvoll. Denn wenn ihr offen miteinander kommuniziert und ihr aufeinander achtet, dann bedeutet das, hey, ich finde, dass diese Person dir irgendwie nicht gut tut. Ich habe das Gefühl, die spielt nur mit dir. Oder ich habe das Gefühl, du bist immer negativ drauf, wenn du von einem Date zurückkommst. Ich weiß nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust. Was mega gemein ist, dieses Vetorecht dann zu benutzen, wenn man merkt, diese andere Beziehung wird immer tiefer und sie funktioniert. Wenn euer Partner, eure Partnerin euch keinen Anlass gibt, dass ihr euch hinten angestellt fühlt, weil sie dieser neuen Beziehung zu viel Priorität einräumt, das läuft alles durchaus vernünftig. Aber ihr mögt den neuen Partner oder die Partnerin nicht, ihr habt aber nichts damit zu tun. Der lebt nicht mit euch im Haus, sondern eure Partnerin, euer Partner trifft sich da mit diesem Mensch individuell, dann habt ihr da die Griffel rauszulassen. Ihr müsst nicht mit diesem Menschen zusammen sein. Solange es eure Beziehung nicht negativ beeinflusst, ist das Vetorecht innerhalb von bestehenden Beziehungen eine ganz, ganz miese Sache. Lediglich ist Kontrollorgan und es hat in der Regel sehr viel weniger mit der neuen Beziehungsperson zu tun, sondern sehr, sehr häufig mit demjenigen, der vom Vetorecht Gebrauch macht. Dann geht wieder ganz viele Schritte zurück und überlegt euch, was passt mit meinem Selbstwertgefühl nicht? Wie verhält sich mein Partner, dass ich das Gefühl habe, ich müsste diese andere Person jetzt wieder aus meinem Leben streichen? Und so weiter und so fort. Wo es in Ordnung ist, mal Einspruch einzulegen, ist dann, wenn jemand von außen in eure Kernbeziehung mit eindringt und manipulative Taktiken bei eurem Partner, eurer Partnerin etabliert. In der Hoffnung, keine Ahnung, die Partnerin oder den Partner dann nur noch für sich alleine zu haben. Dann dürft ihr natürlich den Mund aufmachen. Ihr habt das Recht, eure bestehende Beziehung zu schützen. Aber nur weil euch die Nase des neuen Partners oder der Partnerin nicht passt, weil ihr sagt, ey, das ist nicht mein Cup of Tea, habt ihr nicht das Recht zu sagen, nee, also ich würde die Person ja nicht daten, deswegen darfst du das jetzt auch nicht. Das ist gemein und ich glaube nicht, dass ihr gemein sein möchtet, dem Menschen gegenüber, den ihr liebt. Was ihr auch beachten müsst, ist der gesundheitliche Aspekt. Wie steht denn so mit STD-Tests? Das kiekst mich immer wieder, wenn ich da mit monogamen Paaren drüber spreche, wenn ich sage, ich bin polyamor und wir leben offen. Leute, ich habe bisher noch von keinem monogamen Paar gehört, ey, wie wir in die neue Beziehung eingestiegen sind. Haben wir mal einen STD-Test gemacht? Es gab ja schon Sexualpartner vorher. Habe ich noch nie von einem monogamen Paar gehört. Ich habe mich mit allen drüber unterhalten. Nicht eins dieser Paare hat es gemacht. Warum nicht? Die Frage stelle ich mir hier gerade. Warum nicht, wenn ihr vorher andere Sexualpartner hattet, nur weil du ein Jahr lang mit jemandem zusammen bist und dann entschließt du dich dazu, okay, jetzt brauchen wir kein Kondom mehr, wir verhüten jetzt anders. Euch ist schon klar, dass sexuell übertragbare Krankheiten bedeutet, dass jemand infiziert sein kann, aber er hat keine Symptome, infiziert aber andere. Und ihr wisst schon, dass es sein kann, dass eure Partnerin oder euer Partner dann auch mal neben rausvögelt, was in monogamen Paaren, Paarbeziehungen ja sehr, sehr häufig vorkommt, ohne dass ihr das wisst, warum macht ihr nicht regelmäßig STD-Tests? Das schadet doch niemanden. Ihr geht doch auch zum Gynäkologen im besten Falle oder zur Krebsvorsorge oder ihr geht zur Blutabnahme. Also das sind doch auch alles Dinge, die ihr tut. Und ich kann euch sagen, dass polyamore Menschen ganz, ganz viel von STD-Tests halten. Und diejenigen, die es nicht tun, die können mir persönlich gestohlen bleiben. Die möchte ich nicht in meinem Polykül haben. Diese Unverantwortlichkeit möchte ich nicht. Noch dazu, dass ich hier ein offenes Modell ja auch lebe und mich darauf verlassen muss, dass meine Partnerin und mein Mann darauf auf Rücksicht nehmen, dass es andere Partner gibt. Das ist eine Verantwortung, die habt ihr für euch zu übernehmen und die müsst ihr für alle im Polykül mit übernehmen. Deswegen gibt es bei uns regelmäßige STD-Tests, selbst dann, wenn keine neuen Sexualpartner da sind. Fertig. Ich breche mir doch damit keinen Zacken aus der Krone. Holt STD-Tests aus der Schamecke raus, sprecht da ganz offen drüber. Wenn sich jemand persönlich dadurch angegriffen fühlt, dann holt ihn erstmal emotional ab. Denn STD-Tests sind sehr schambehaftet, über sexuell übertragbare Krankheiten wird einfach nicht geredet und solange man ja ein Kondom benutzt, ist das okay. Leute, STDs werden auch übers Küssen und über Oralverkehr übertragen, also verlasst euch bitte nicht auf das Kondom. Wenn derjenige, diejenige sich dann immer noch sperrt, dann verabschiedet euch. Denn das müsst ihr euch selbst nicht antun und dieses Risiko, dem müsst ihr euch selbst nicht aussetzen und auch nicht euren anderen PartnerInnen. Und dann überlegt euch, wollt ihr überhaupt das Polykül dann geschlossen führen oder offen? Wir führen es offen, mein Mann, meine Partnerin und ich, wir haben alle das Recht zu sagen, ey, ich habe da jemanden kennengelernt, ganz spontan, wie auch immer, keine Ahnung, ich würde mich dann ganz gerne mal treffen. Wir reden da aber drüber, wir klopfen das vorher ab und sagen Bescheid, es passiert nichts hinterm Rücken der anderen. Das müsst ihr aber nicht. Es kann auch sein, dass ihr euch darauf einigt, okay, maybe eine neue Beziehungsperson möchte ich nicht, weil ich dann das Gefühl habe, du sammelst Menschen oder was weiß ich was. Das dürft ihr selbst gestalten und da gibt es eigentlich auch kein richtig oder falsch, sondern nur das, was sich für euch richtig anfühlt. Ein kleiner Tipp nochmal am Rande zu dieser ganzen Grundüberlegung ist die, überlegt euch mal eine Beziehungsphilosophie, die ihr miteinander führen wollt. Die Beziehungsphilosophie zwischen mir und meinem Mann ist, sich gönnen können. Das kam zustande, weil ein Nachbar ziemlich erschüttert darüber war, als er erfahren hat, dass ich andere Frauen date und er war so sehr um das Seelenheil von meinem Mann bemüht und er war so in Aufregung und in Sorge versetzt, dass er ihn dann fragte, oh Gott, wie geht's dir denn damit? Also man hätte ja meinen können, was weiß ich was, was ich meinem Mann damit jetzt angetan hätte, ne? dass er auch die Erlaubnis hat, andere Frauen zu vögeln, ne? Um es mal ganz plump auszudrücken. Und mein Mann, der ist so herrlich trocken und pragmatisch und die einzige Antwort, die er ihm gegeben hat, war, weißt du, man muss sich einfach auch mal gönnen können. Damit waren alle Fragen beantwortet. Er steht zu 100% hinter dieser Aussage, genauso wie ich auch. Und seitdem ist das irgendwie unsere Beziehungsphilosophie geworden. Egal, um was es geht, wie oft mal wieder der Satz dann fällt, ah ja, weißt du, sich gönnen können und so, ne? Und das ist ziemlich cool, denn unter diesem Schirm gestalten wir auch alles andere unten drunter. Und vielleicht hilft es euch ja auch weiter, mal darüber nachzudenken, wie ihr eure Beziehung definieren würdet und ob ihr eine Beziehungsphilosophie gemeinschaftlich findet, wo ihr sagt, jawohl, das trifft's, das sind wir. Dann lassen sich alle Punkte, die ich bisher angeführt habe, auch sehr viel einfacher umsetzen. Jetzt sind wir ja schon ein paar Meilen in unseren Stiefeln gelaufen und kommen jetzt an dem nächsten Meilenstein an, nämlich dem Zeitmanagement. Ist euch klar, wie viel Zeit gebraucht wird, wenn man Mehrfachbeziehungen führt? Jeder, der länger schon poly lebt und es mit mehreren PartnerInnen praktiziert, der fängt bei dem Thema schon direkt an zu schnaufen. Ich merke es mit meiner Freundin auch, wir können uns einmal die Woche sehen. Meistens sind dann auch noch irgendwelche anderen Hansel drumherum. Und es fing an, irgendwann sehr, sehr frustrierend zu werden. Glücklicherweise pflegen auch wir eine offene Kommunikation und wir haben eine grundpositive Einstellung zu Lebensumständen. Wir nehmen es halt an und sagen, ja, jo, haben wir für unterschrieben, haben wir gewusst. Wir haben uns von vornherein drüber unterhalten, wie viel Zeit haben wir eigentlich füreinander. Wir haben uns darauf geeinigt, auch in Absprache mit meinem Mann. Wir möchten uns mindestens einmal in der Woche sehen, am schönsten auch ein zweites Mal. Aber organisatorisch aufgrund unserer Lebensumstände kriegen wir es einfach nicht gebacken. Wenn ihr jetzt jemand seid, der ganz, ganz viel Zeit mit nur einem Partner braucht, schwierig, sehr, sehr schwierig. Das kriegt ihr in polyamoren Beziehungsmodellen nämlich einfach nicht unter. Ihr müsst von eurer Kernbeziehung Zeit abzwacken und müsst diese Zeit dann wiederum so aufteilen, dass ihr selbst nicht untergeht, dass euer Alltagsleben nicht untergeht, aber dass ihr auch einem neuen Partner, einer neuen Partnerin gerecht werden könnt. Und das ist ab und zu mal eine ganz schöne Shitshow, das kann ich euch sagen. Ist total lächerlich. Da sieht man sich plötzlich 2 Wochen nicht, nur weil das Leben dazwischen kam. Ihr müsst lernen, Prioritäten zu setzen und regelmäßig Zeit für jeden Partner oder jede Partnerin einzuplanen. Es ist dann hilfreich, einen Kalender zu nutzen, wöchentliche Check-ups einzuführen, um den Überblick nicht zu verlieren. Wir sind alle eher ein bisschen chaotisch unterwegs. Meine Freundin und ich, wir sind super spontan. Wenn wir die Zeit haben und dann rufen wir uns auch gegenseitig mal an, ey, kannst du mal vorbeikommen? Ich hätte jetzt mal 2 Stunden. Es gibt aber Leute, die brauchen Vorlaufzeit. Die sind nicht so spontan. Die sind nicht wie ich eben selbstständig und können ihre Zeit selbst einteilen. Oder in einem Arbeitsverhältnis wie meine Freundin, wo dann auch mal 2 Tage unter der Woche frei zum Beispiel im Raum steht. Das geht alles nicht. Deswegen macht euch sehr intensiv Gedanken darüber, habt ihr die zeitlichen und organisatorischen Kapazitäten, um eine weitere Beziehungsperson mit dazu zu holen. Last but not least kriegen wir jetzt so ein bisschen die Überleitung in Richtung Stolpersteine, denn der letzte Punkt auf eurer Reise ist Eifersucht. Das ist so der gemeine Faktor, bei dem die meisten ins Wanken geraten. Kriege ich meine Eifersucht unter Kontrolle? Wie kriege ich meine Eifersucht unter Kontrolle? Muss ich die überhaupt unter Kontrolle kriegen? Eifersucht kann ein großer Stolperstein sein. Es ist wichtig, Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Jetzt, wo ihr in polyamoren Beziehungen einsteigt, solltet ihr lernen, offen über Eifersucht zu sprechen. Häufige Check-ins tragen dazu bei, Ängste abzubauen. Emotionale Unterstützung von Freunden oder Fachleuten können ebenfalls hilfreich sein, ne? Um das eigene Gefühl der Sicherheit zu stabilisieren. Aber der wichtigste Faktor beim Thema Eifersucht, das seid ihr selbst. Wo kommt eure Eifersucht her? Hat euer Partner, eure Partnerin euch Anlass dazu gegeben oder hat es nur was mit euch selbst zu tun? Da seid ihr wieder in der Selbstreflexion und wieder bei Schritt 1. Setzt euch mit Eifersucht so auseinander, dass es eben nicht mehr das riesengroße grüne Monster ist, das euch plötzlich auffrisst. Guckt diesem Monster ins Gesicht und nehmt es nicht zu ernst. Eifersucht macht euch nicht kaputt. Eifersucht macht euch dann kaputt, wenn ihr es zulasst. Wenn ihr nicht offen miteinander kommunizieren könnt, wenn ihr keine solide Basis in eurer Beziehungsdynamik habt, dann ist Eifersucht die absolut schlimmste Komponente. Es ist auch ein Trugschluss zu sagen, polyamore Menschen sind gar nicht eifersüchtig. Das stimmt nicht. Es ist immer eine Form von Eifersucht irgendwo mit dabei. Ich finde aber auch falsch zu behaupten, wenn es keine Eifersucht gibt, dann liebt man den Menschen nicht. Nein, das ist Quatsch. Das bedeutet, dass man einen sehr, sehr sicheren Bindungsstil hat und überhaupt keine Bedenken, dass man verarscht wird. Mein Mann und ich kennen Eifersucht erst, seitdem wir jetzt in die Polyamorie gerutscht sind. Vorher gab es das für mich nicht. Er hat mir nie einen Anlass gegeben, ich habe ihm nie einen Anlass gegeben und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, sag mal, bist du eigentlich nie eifersüchtig? Und seine Antwort war ganz klar, nein, bin ich nicht. Wäre ich eifersüchtig, würde es bedeuten, ich könnte dir in gewissen Situationen nicht vertrauen. Ich vertraue dir aber zu 100%. Warum brauchst du es, dass ich eifersüchtig bin? Brauchst du es für dein Selbstwertgefühl? Ich fand die Frage ziemlich passend. Ja, ich hätte es für mein Selbstwertgefühl gebraucht. Es hätte ein bisschen Aufregung reingebracht, ja. Aber was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich möchte nicht, dass ich meinem Partner einen Anlass gebe, eifersüchtig zu sein. Das ist blöd. Das bringt nur Unsicherheiten rein, die unnötig sind. Und Eifersucht ist ein gutes Gefühl. Eifersucht, könnt ihr euch vorstellen, hat genauso die Daseinsberechtigung wie Angst. Ich hatte mich in meiner Praxis auf Angststörungen spezialisiert und ich habe meinen Patientinnen immer gesagt, hätten wir keine Angst, würden wir uns alle mal von der Klippe stürzen wie die Lemminge, nur um auszuprobieren, wie sich das so anfühlt. Wie bescheuert wäre das denn? Angst hat einen Sinn und Eifersucht hat auch einen Sinn. Das ist in Ordnung, die dürft ihr empfinden. Aber überbewertet sie nicht. Gebt ihr nicht zu viel Raum und betrachtet dieses riesengroße, glibbrige, grüne Monster nicht als Bedrohung, sondern führt eine Unterhaltung mit eurer Eifersucht. Guckt sie euch an, sodass sie euch in eurem Polykül eben nicht immer wieder an einem Punkt führt, dass ihr sagt, irgendwie bin ich unzufrieden, ich bin unglücklich. Weitere Stolpersteine, die möchte ich euch jetzt auch noch mal mit auf den Weg geben, ist zum Beispiel der soziale Druck. Polyamorie wird in vielen Gesellschaften, besonders in unserer, nicht vollständig akzeptiert. Ihr müsst bereit sein, Vorurteile und unangemessene Fragen aus eurem sozialen Umfeld zu bekommen. Und ihr müsst euch überlegen, kann ich damit umgehen? Schafft mein Selbstwertgefühl das? Bin ich solide genug aufgestellt zu sagen, ihr könnt mich gerne mal am Arsch lecken? Was ihr von mir denkt, ist mir egal. Ich kann's, mein Mann kann's, meine Freundin kann's. Deswegen sind wir damit ziemlich fein. Aber das ist ein Privileg, das muss man sich in Form von Selbstwertgefühl erarbeiten. Könnt ihr, solltet ihr, denn Widerstand aus eurem sozialen Umfeld, darauf müsst ihr einfach vorbereitet sein. Ihr habt eine emotionale Mehrbelastung. Seid ihr bereit, die zu stemmen? Die gleichzeitige Pflege mehrerer Beziehungen kann emotional extrem herausfordernd sein, besonders dann, wenn es euch selbst gerade nicht so gut geht und ihr nicht mehr ganz so die Kapazitäten habt, auf die Emotionen eurer einzelnen PartnerInnen einzugehen. Achtet darauf, regelmäßig auch für euch selbst zu sorgen. Ich habe dafür meinen Mann, der mich immer wieder daran erinnert, du übernimmst dir gerade zu viel emotionale Verantwortung für mich, du machst dir viel zu viele Gedanken, du baust viel zu viel Druck für dich selbst auf. Das brauchst du alles nicht, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mit was nicht einverstanden bin, sage ich es dir sofort, so wie ich es die letzten Jahre auch gemacht habe. Ich brauche diese Unterstützung, weil es sehr, sehr schwierig ist für mich ab und zu, beide PartnerInnen emotional zu handeln, besonders dann, wenn ich gestresst bin. Und ich bin noch dazu so ein richtiger Einzelgänger. Ich bin ja die Ambivalenz in Person. Ich bin ja super gerne alleine. Und diese Mehrfachbelastung, für so viele Menschen emotional verfügbar zu sein, die kann schon mal schlauchen. Sie gibt einem aber auch sehr, sehr viel. Ihr bekommt ja auch das Doppelte an Liebe zurück. Und ich schwöre euch, es fühlt sich an, du hast die erste Schicht Watte um dich drumherum gepackt mit deinem Nesting-Partner und dann kommt nochmal eine Schicht Watte drumherum in Form von einem neuen Partner, einer neuen Partnerin. Das ist das geilste Gefühl auf dem Planeten. Und dazu gibt's auch so eine coole Analogie. Das ist eine geile Frage, die stellt euch die mal selbst, wenn ihr auch über eure PartnerInnen nachdenkt. Wer ist euer Partner für euch? Welches Kleidungsstück habt ihr am Leib, wenn euer Partner, eure Partnerin jetzt ein Kleidungsstück wäre? Und ich konnte sofort für mich visualisieren, dass mein Mann so ein richtig schwerer, schützender Trenchcoat ist, Wasser, winddicht, der war schön warm, den konnte ich aber auch offen tragen. Darin habe ich mich unglaublich wohlgefühlt, geschützt gefühlt und meine Freundin ist für mich so ein luftig, flockiges Sommerkleidchen, in dem ich mich ganz frei bewegen kann, was einfach nur viel Spaß macht, was sehr sanft ist, was sehr zart ist. Und diese beiden aber übereinander zu tragen, das geht nicht. Das heißt, ich muss mich da emotional aufteilen. Und mir hat es geholfen, mich eben in diese Analogie fallen zu lassen, dass ich jetzt gerade einen Trenchcoat tragen muss und hier trage ich gerade das Sommerkleid hin. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, keine Ahnung. Aber vielleicht wäre es mal ein Gedankenspiel, was euch ein Stück weit weiterbringt, wenn es darum geht, diese emotionale Mehrbelastung zu tragen. Achtet auf faule Äpfel, wenn ihr daten geht. Seid wachsam gegenüber Menschen, die sich als Polyamor präsentieren, aber nicht respektvoll oder ehrlich agieren. Es gibt immer wieder Beispiele von Menschen, die nur auf der Suche nach kurzfristigen Abenteuern sind oder monogame Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich darauf ein, ich komme damit schon zurecht und dann aber manipulativ versuchen, einen der Partner aus diesem Polykül rauszuholen. Das finde ich total widerwärtig, finde ich ätzend. Wenn du monogam bist, dann halte ich einfach von polyamoren Menschen fern, wenn du nicht bereit bist, dich auf dieses Beziehungsmodell einzulassen. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den wichtigsten Stolpersteinen angelangt. Was noch ganz wichtig ist zu sagen zum Abschluss, ist, dass ihr kontinuierliche Anpassungen in der Polyamorie vollführen werden müsst. Es ist ein dynamischer Prozess. Und jetzt, wo ihr diesen ganzen Weg gegangen seid, ist es wichtig, regelmäßig zu reflektieren und Anpassungen vorzunehmen. Die Bedürfnisse und Umstände können sich im Laufe der Zeit ändern und es ist entscheidend, flexibel zu bleiben. Behaltet in euren Gesprächen im Hinterkopf, dass es normal ist, dass sich alles im Laufe der Zeit verändert. Es ist hilfreich, wenn ihr dann diese Beziehungs-Check-ins regelmäßig macht, um sicherzustellen, dass alle PartnerInnen die Möglichkeit haben, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Und zum Abschluss möchte ich nochmal betonen, jetzt, wo wir die Reise in die Polyamorie gemeinschaftlich gegangen sind, mit einem fetten Rucksack und ganz viel Ausstattung, dass dieser Leitfaden hier nur eine Orientierungshilfe ist. Jeder Weg in die Polyamorie ist individuell und kann anders aussehen. Ihr werdet auf euren eigenen Erfahrungen aufbauen müssen, um herauszufinden, was für euch am besten funktioniert. Seid geduldig mit euch und mit eurem PartnerInnen, während ihr diese Reise gemeinschaftlich geht. Und wenn ihr jetzt noch vertiefende Fragen habt, etwa zu Bindungsstilen in Beziehungen, ein Thema, das sehr tiefgründig ist und sehr wichtig in polyamoren Beziehungen, oder sagt, ja, irgendwie haben wir das alles gerafft, aber wir brauchen als Paar gerade ein bisschen mehr Unterstützung. Oder ich als Single-Person brauche da mehr Unterstützung in Bezug auf Selbstreflexion, Eifersucht, wie auch immer. Oder ihr seid schon in dem Polykül, aber es läuft nicht so ganz rund. Dann lasst es mich wissen. Ich möchte euch daran erinnern, dass es vollkommen in Ordnung ist, Unterstützung von außen zu suchen. Wenn ihr also als Einzelperson, Paar oder Polykül Hilfe benötigt, dann zögert nicht, mich zu kontaktieren. Ihr findet meine Kontaktdaten auf meiner Landingpage, wo ihr auch einen Beratungstermin bei mir buchen könnt. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich bin der absolute Technik-Depp des Jahrtausends. Ich habe immer noch keine fertige Homepage, wo ich meine ganzen Seminare, wo ich meine Kunstprojekte und so weiter und so fort für euch zur Verfügung stelle. I'm sorry, aber ich bin halt eher so der kreative Kopf. Ich mache hier meinen Podcast gerne, ich male gerne meine Bilder. Und dieser ganze organisatorische Scheiß, der fällt immer so ein bisschen hinten runter. Ihr dürft mir aber gerne eine E-Mail schicken, dann informiere ich euch, wie so eine Sitzung bei mir abläuft, wie viel der ganze Spaß kostet, wie das über Webinare auch funktioniert. Und ich kann mich eurer Problematik in aller Ruhe und individuell annehmen. Für heute sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr ausführliche Folge, es war sehr, sehr viel Input. Ihr habt jetzt viel, viel zu verdauen. Ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert mit aus dieser Folge rausziehen. Bleibt offen, bleibt neugierig und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!